Guten Morgen auch von mir und Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich habe euch was mitgebracht. Ich hoffe, ihr könnt das auch aus der letzten Reihe sehen. Kleiner Löffel. Ihr wisst, wie man so einen Löffel nennt. Kleiner Löffel, aber es gibt auch noch andere Bezeichnungen. Kleiner Prophet höre ich da, ja. In unserer Familie gibt es dafür noch eine andere Bezeichnung, nämlich das ist der Hoffnungslöffel. Kennt ihr vielleicht auch? Kleine Prophet habe ich gehört, ja. Und in unserer Familie ist der prophezeit ja auch etwas, steht für die Hoffnung darauf, dass noch was Gutes hinterherkommt. Also so die Mahlzeiten, so Suppe, Hauptgericht, Nachtisch ist ja so ein bisschen in den Familien, glaube ich, aus der Mode gekommen, bei uns zumindest. Aber wenn die ganze Familie mal da ist, dann ist das immer noch so, dann liegt da dieser Löffel. Und selbst wenn da nicht alles so geschmeckt hat oder alles so nach Wunsch war, aber alle können sich darauf einigen, wie schön, da kommt noch etwas Süßes hinterher. Deshalb der Hoffnungslöffel. Da kommt noch ein extra, vielleicht ein leckerer Pudding, ein Eis oder Obst oder was auch immer. Ja, so ein Hoffnungslöffel legt uns heute der Apostel Paulus auf den Tisch. Nämlich in seinem Brief an die Römer, Kapitel 8, da hören wir die Verse 18 bis 25. Da schreibt Paulus: Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Ja, was Paulus hier schreibt, ist natürlich, wie immer bei Paulus in seinen umfangreichen Briefen, Teil eines größeren Zusammenhangs. Im 8. Kapitel, da in seinem Brief an die christliche Gemeinde in Rom, stellt er die Frage: Was passiert eigentlich, wenn Jesus Christus ins Leben eines Menschen hineinkommt? Was ändert sich im Leben durch das Christsein? Und er stellt fest, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Christen sind Gottes Kinder. Christen können mit Gott wie mit einem Papa reden, aber lieber Vater. Christen sind Schwestern und Brüder von Jesus Christus. Und mit Jesus Christus zusammen bekommen sie Anteil an der Fülle Gottes, Anteil an seinem unbegrenzten Leben, Anteil an seiner Barmherzigkeit, Geduld und Güte, Anteil an dem Frieden, von dem wir eben schon gehört haben, Anteil an seiner Liebe. Paulus schreibt: Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Ja, aber was heißt das denn? Christen bekommen Anteil an der Fülle Gottes. Woran merken wir das? Gibt es dafür irgendeinen Beweis? Heute ist der weltweite Gebetstag für verfolgte Christen. Und da kann man sich jetzt mal so ein bisschen umschauen, auch auf der Website von Open Doors oder wo auch immer. Und dann kann man denken an die Geschwister in Indien, deren Kirchen zerstört und die von ihrem Land vertrieben werden. Die sich dann möglicherweise fragen, wie haben wir denn jetzt Anteil an der Güte Gottes? Oder Christen, die im Kongo islamistischen Mörderbanden ausgeliefert sind. Da schreibt ein Pastor, die Christen von Ocha sind verzweifelt und desillusioniert. Es heißt, dass einige von ihnen während der Proteste Gottes Verheißung in Frage gestellt haben, dass er seine Kinder schützt. Diese Situation kann wie bei früheren Vorfällen dazu führen, dass Christen auf der Suche nach Schutz für ihre Familien sich wieder ihren traditionellen Religionen zuwenden. Ich denke auch an unsere älteren Geschwister, die Juden hier in Deutschland und in allen anderen Ländern der Welt. Sie müssen morgens aufstehen und abends ins Bett gehen, im Wissen, dass da draußen die Antisemiten warten, die ihnen den Tod wünschen. Anteil an der Liebe Gottes? Wir alle denken an Freunde und Verwandte. Da gibt es Krankheit, übergroße Probleme, Sorge um die Zukunft. Was ist mit dem Anteil an der Fülle Gottes? Gottes Kinder, Miterben Christi, mit ihm zur Herrlichkeit erhoben, das kann man im Alltag eben nicht jeder Christin, jedem Christen ansehen. Das hat Paulus aber auch überhaupt nicht behauptet. Das wusste Paulus ganz genau, dass das eben nicht so ist, dass man das einfach so auf den ersten Blick sehen kann. Er wusste, dass sein eigenes Leben ja überhaupt keine Herrlichkeit ausstrahlte. Er war chronisch krank, wurde oft verspottet und verprügelt, war öfters im Gefängnis, in Unfälle verwickelt, spektakulär, Schiffsuntergänge, von Zweifeln geplagt, in vielen Dingen mit sich selbst nicht zufrieden mit seiner eigenen Lebensführung. Und er kannte Krankheit und Sterben, Schuld und Versagen, Gewalt und Naturkatastrophen. Das wird auch deutlich beim Blick auf die Natur. Paulus hatte eine Sicht auf die Welt, die uns heute ungewohnt erscheint. Er sieht die Natur, die Schöpfung Gottes, als vorläufig an, als unvollkommen. So wie für ihn die Menschen höchst unvollkommen sind, durch die Sünde unfrei gemacht, dem Tod unterworfen, so sieht er auch die Natur. Er sieht das Fressen und Gefressenwerden, er sieht vernichtende Naturgewalten, er sieht Vergänglichkeit und Tod. Beide, Menschen und die ganze Natur, sieht Paulus als unrettbar, unvollkommen. Und das ist eine Sicht auf die Welt, die unterscheidet sich von der heutigen Sicht der Natur, die uns vielfach begegnet. Heute wird die Natur oft so gesehen, die Natur hat grundsätzlich Recht. Ihr Gegenspieler ist der Mensch, der alles kaputt macht, und wenn der Mensch nicht so das tun würde, wäre die Natur wunderbar und vollkommen. Wir sehen den Menschen in der Verantwortung, die Welt zu retten. Wenn er nur aufhört, alles kaputt zu machen, dann ist auch die Natur wieder in Ordnung. Wir schützen das Klima, werden Vegetarier, kaufen Ökoprodukte, dann gibt es keine Probleme mehr, dann liegt das Paradies wieder in Reichweite. Wie gesagt, Paulus sieht das komplett anders. Für ihn ist die Natur, ist die Schöpfung gar nicht zu retten. Für ihn ist eine Natur nicht in Ordnung, wenn Gewalt, Vergänglichkeit und Tod ihre Grundbestandteile sind. Und genauso ist es ja nun mal in der Natur. Fressen und gefressen werden, daran kann kein Mensch etwas ändern. Paulus sagt, genauso wie Menschen unter Gewalt, Vergänglichkeit, Verfolgung, Tod leiden, so leidet auch die Natur daran. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Und Gewalt, Vergänglichkeit und Tod kann der Mensch nun mal nicht abschaffen. Weder für sich selbst, noch für die Natur, nicht für seine Mitgeschöpfe. Darum meint Paulus, eine Schöpfung, wie sie sein soll, die kann es nur geben, wenn Gott selbst einen Neuanfang setzt, wenn der Schöpfer selbst sozusagen auf den Startknopf drückt. Und Paulus ist überzeugt, dass Gott genau diesen Neuanfang setzen wird. Einen Neuanfang sowohl für die Menschen als auch für die ganze Schöpfung. Und er glaubt, genauso wie er als Mensch sich nach einem Neuanfang sehnt, und das tut er, er sehnt sich für sich selbst nach diesem Neuanfang, genauso wie er sich eine Welt wünscht ohne Gewalt, Vergänglichkeit und Tod, genauso sehnt sich auch die ganze Natur nach einem Neuanfang. Er schreibt, denn das ängstliche Harren der Natur wartet darauf. Das Harren der Natur, sie harrt darauf. Wie kann man sich das vorstellen? Also da gibt es einen griechischen Begriff, der da steht, und da kann man Bilder vor Augen haben wie einen Reiher, der an einem Tümpel steht. Ihr kennt vielleicht das Bild, da steht da ein Reiher, den Hals vorgereckt, starrt ins Wasser, wartet auf seine Beute. Er harrt darauf, dass ein Fisch vorbeikommt, ist ganz konzentriert, den Fisch nicht zu verpassen. Oder Rehe im Winter, die hungrig darauf harren, dass der Schnee taut und Gras oder frische Saat zum Vorschein kommen. Das ist das Bild, was Paulus hier entwirft, ganz erstaunlich, eine ganz ungewohnte Vorstellung, dass die Natur darauf harrt, dass etwas grundsätzlich anders werden soll. Da gibt es eine Geschichte aus Nordafrika von einem Beduinen, der sich immer wieder der Länge nach auf den Boden legt und sein Ohr in den Wüstensand drückt, und so horcht er in die Erde hinein, und dann fragt ihn jemand, was machst du denn da auf der Erde? Und der Beduine erhebt sich und antwortet, Freund, ich horche, wie die Wüste weint. Sie möchte so gerne ein Garten sein. Das bringt das so ein bisschen zum Ausdruck, dieses Harren. Und es weint eben nicht nur die Wüste, die so gerne ein Garten des Lebens sein möchte. Wir haben viele Wüsten vor Augen und fragen uns, ist da nicht eine Sehnsucht dahinter, es könnte alles ganz anders werden. Wir haben die Wüste des Krieges vor Augen, der Verfolgung, Armut, Einsamkeit, Schuld, Sterben und wünschen uns Gärten des Friedens, einen Garten, in dem alle Menschen ihr Auskommen haben, Gärten der Begegnung, der Vergebung, neuen Lebens. Olaf hat eben was gesagt über den Wochenspruch, selig sind die Frieden stiften, genau so kann man es ja wirklich sagen, also Frieden als Sehnsucht, als Aufgabe, Begegnung, davon merken wir hier und da mal punktuell was, hier beispielsweise auch bei Suppe mit Herz, die Begegnungen, die da ermöglicht werden, aber das sind eben nur so punktuelle Erfahrungen, und dahinter steckt die Sehnsucht, es müsste doch alles ganz anders werden. Eine ganze Schöpfung weint und ängstigt sich, sehnt sich nach Erlösung und hofft auf Befreiung. Und in diese Sehnsucht rein sagt Paulus, es gibt Hoffnung. Er schreibt, die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden, sie wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit, sie wird frei werden zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Eine schöne Vorstellung, ein schönes Bild, aber wann soll das sein? Und was ist das, die herrliche Freiheit der Kinder Gottes? Die herrliche Freiheit der Kinder Gottes, das ist die Freiheit von Sünde und Versagen und dann in der Konsequenz von Vergänglichkeit und Tod. Und diese Freiheit, die gibt es. Die gibt es in der Gegenwart Gottes. Die gibt es, wenn Gott selbst neues Leben schenkt, neues Leben für uns und für die ganze Schöpfung. Aber wann soll das sein? Paulus, das wissen wir, dachte sicher damals daran, dass Jesus Christus ganz bald wiederkommen würde, und dann würde sie eben nicht nur auf Hoffnung, sondern ganz real kommen, diese herrliche Freiheit der Kinder Gottes, das neue Leben in der Gegenwart Gottes. Davon ging er aus, dass das ganz schnell passieren würde. Wir heute denken daran, dass wir ja im Grunde genommen bei jeder kirchlichen Bestattung zum Beispiel darauf unsere Hoffnung setzen, dass die oder der Verstorbene nun von Gott in seine Gegenwart aufgenommen wird. Und gerade das Bild mit der Bestattung macht deutlich, dieser Neuanfang, auf den Paulus da hofft, der ist radikal. Das ist nicht nur eine kleine Veränderung im laufenden Leben, das sind nicht nur ein paar Verschiebungen im Lauf der Welt, sondern es geht um etwas komplett Neues. Das bisherige Leben wird in Vergänglichkeit enden. Auch die ganze Schöpfung wird in Vergänglichkeit enden. Aber die Hoffnung, die Paulus hat und die er uns weitergeben möchte, das ist der Neuanfang. Paulus hofft darauf, dass Gott dann einen Neuanfang schenkt. Paulus hat auch keine Vorstellung, wie genau dieser Neuanfang aussehen wird. Niemand weiß, was passieren wird, wenn Jesus Christus in diese Welt kommen wird. So wie auch niemand weiß, was nach dem Tod genau passiert. Wie wird es sein, das neue Leben in der Gegenwart Gottes? Wir wissen es nicht genau. Aber Paulus weiß etwas doch ganz genau. Er weiß etwas über die Qualität dieses Neuanfangs. Er weiß, was das wert ist. Er weiß, ja, welche Erfüllung damit verbunden ist. Und das ist ja der Ausgangspunkt unseres Predigttextes. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Davon ist Paulus überzeugt, mit seiner festen Hoffnung. Das Beste kommt erst noch. Das Beste kommt erst noch. Nun kann man fragen, ist das nicht wieder diese berüchtigte Vertröstung auf ein Jenseits, dieser ungedeckte Scheck auf die Zukunft, weil die christliche Religion in Wirklichkeit für die Gegenwart nicht viel zu bieten hat. Hoffnung wird vielfach dann mit so etwas wie Illusion verbunden, unterliegt dem Verdacht der Illusion. Christliche Zukunftshoffnung wird dann als Vertröstung missverstanden. Und schon allein dieses Wort Zukunft macht christliche Hoffnung für viele schwierig. Es wird ja von uns Deutschen gesagt, dass Zukunft generell für uns ein ganz schwieriges Wort ist, dass wir anders als andere viel zu sehr an dem, was ist, und der Vergangenheit uns festklammern, und während andere in der Zukunft etwas Positives sehen. Aber das ist bei uns vielleicht nicht so das Übliche im Moment. Aber Paulus hofft eben genau auf die Zukunft. Das Beste kommt erst noch. Ja, oder es wird Christen vorgeworfen, diese sogenannte Hoffnung sei sozusagen der Stoff für so eine kollektive Traumreise. Die Christen träumen sich aus der Realität weg hin in eine Illusion vom Leben. Und der Vorwurf, der geht, wenn man Paulus nun liest, nun wirklich völlig vorbei. Denn man kann ja Paulus alles Mögliche vorwerfen vielleicht, aber dass er nun die Realität nicht wahrnimmt, das nun ja ganz bestimmt nicht. Paulus ist eben gerade nicht realitätsfremd, er ist der Letzte, der sich irgendwelche Illusionen macht. Paulus hat eben keine von diesen üblichen Worthülsen drauf wie wird schon werden, Kopf hoch, halb so schlimm, nichts davon. Seine Weltsicht ist radikal realistisch. Vielleicht empfinden wir sie sogar als viel zu pessimistisch. Auf jeden Fall ist er radikal auf die Realität bezogen. Vielleicht unbequemer, als wir uns das wünschen, wenn wir die Bibel aufschlagen. Da bekommen wir wirklich die Realität präsentiert. die Welt vergänglich und dem Tode verfallen, so wie wir auch. Aber gerade weil er die Welt für vergänglich hält, weil er sie als dem Tode verfallen ansieht, und gerade deshalb ist eben Paulus Hoffnung so wichtig. Eben nicht als Mittel, um die Realität zu verdrängen. Paulus nimmt die Realität ernst, er sieht auch sich selbst realistisch und darum weiß er, er braucht Hoffnung zum Leben. Er braucht Hoffnung zum Leben. Er braucht Hoffnung als Chance, um in dieser Realität, mit dieser Realität leben zu können. Um sich nicht nur irgendwie durchs Leben zu wursteln, sondern um Leben wenigstens hier und da sinnvoll gestalten zu können und vielleicht mal als Friedensstifter auch zu wirken. Hoffnung soll nicht weltfremd machen, soll nicht Naivität oder Scheuklappendenken fördern. Mit christlicher Hoffnung soll es so sein, sie soll Lebensgestaltung ermöglichen, sie soll ermutigen und helfen, die Herausforderungen anzupacken. Paulus sagt, die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Das heißt, erst die Hoffnung ermöglicht es im Leben, in Klammern als Christen, durchzuhalten. Da kann man jetzt an den Schiffbruch denken, den Paulus vor Kreta mitgemacht hat. Die Hoffnung macht es möglich, nicht unterzugehen. Die Hoffnung hilft, in den Herausforderungen den Kopf oben zu behalten. Und gerade da, wo manche dann vermuten, da wird jetzt der Verstand abgeschaltet, da hilft die Hoffnung, einen klaren Kopf zu behalten. Ja, jetzt schauen wir uns nochmal hier sozusagen diesen Hoffnungslöffel an. Wenn der am Teller liegt, weiß ich vielleicht noch nicht, was da kommen wird. Aber ich gehe mal davon aus, dass es etwas Süßes, etwas Wohlschmeckendes sein wird. Wenn dieser Löffel am Teller liegt, dann gehe ich von etwas aus, was ich noch nicht wissen kann. Ich weiß noch nichts, nichts ist bewiesen, aber ich stelle mich schon mal darauf ein. Nicht beim Hauptgang so viel nehmen, Platz lassen für Pudding oder Erdbeeren oder was auch immer da kommen mag. Ich gehe davon aus. So ist das auch mit der Hoffnung, von der Paulus schreibt. Wir können sagen, Paulus, du kannst uns ja viel erzählen. Und er schreibt ja auch ganz bewusst von einer Hoffnung, von etwas, was man nicht sehen kann. Er behauptet nichts, da ist nicht sicher. Er gibt nicht vor, Endgültiges zu wissen. Und trotzdem ist Paulus davon überzeugt, das Beste kommt noch. Und trotzdem stellt Paulus sich in seinem Leben auf diese Hoffnung ein. Trotzdem ist ihm diese Hoffnung so wichtig, dass er sich dafür sogar ins Gefängnis werfen lässt. Warum ist das so? Weil Paulus sagt, diese Hoffnung habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Das ist nicht meine Illusion, sondern diese Hoffnung kommt daher, da ist einer, bei dem kann ich mich darauf verlassen, was der sagt, das gilt. Was der sagt, das sind Worte, die mich lebendig machen. Wenn der mir Hoffnung zuspricht, dann kann ich mein Leben darauf aufbauen. Wenn der sagt, du sollst leben, dann kann ich mich sogar im Sterben genau daran festhalten. Denn der hat eben nicht nur Worte gemacht. Der ist mit seinem Leben dafür eingetreten, dass ich leben soll. Der ist damals am Kreuz auch meinen Tod schon gestorben. Der hat mit seiner Auferstehung auch für mich dem Tod die Macht genommen und das wirkliche Leben ans Licht gebracht. Der ist auch für mich bei Gott. Der will auch mich als Gottes Kind dabei haben. Zu all dem kann ich und muss ich nichts beitragen. Ich kann es als Geschenk annehmen und mich darüber freuen. Ich kann es zur Hoffnung meines Lebens werden lassen. Jesus Christus selbst gibt uns diese Hoffnung. Er steht selbst für diese Hoffnung ein. Jesus Christus, der am Kreuz gestorben und an Ostern auferstanden ist, er ist unsere Hoffnung. Er verbindet uns schon jetzt mit der Erfüllung der Hoffnung. Paulus hofft, weil er Christus, weil er Jesus Christus vertraut. Und ich hoffe, dass ich auch Jesus Christus so vertrauen kann. Ich möchte mir Hoffnung schenken lassen, die Mut macht. Hoffnung, die es erträglich macht, die Welt und mich selbst realistisch einzuschätzen. Hoffnung, die mir Kraft gibt, Gerechtigkeit zu suchen, Mitmenschen anzunehmen, Nächstenliebe zu üben, für den Frieden einzutreten. Hoffnung, die mich auch für die Bewahrung der Schöpfung eintreten lässt. Und vor allem eine Hoffnung, die mir eine Adresse gibt, bei der ich mit meinen Sorgen und Anliegen gehört werde. Eine ganz feste Hoffnung, dass Gott mein Gebet hört und darauf antworten wird. Eine ganz feste Hoffnung, gerade heute am Gebetstag für verfolgte Christen. Wir rufen die ganze Welt auf, für uns zu beten, sagt der Pastor aus dem Kongo. Und euer Gebet ist sehr wichtig für uns in dieser Zeit, die für uns so voller Schmerzen ist. Ausgangspunkt dieser Hoffnung ist immer der, der sie uns schenkt und sie verlässlich macht, Jesus Christus. Jesus Christus ist damals gekommen und er kommt heute in unser Leben und er wird für die ganze Welt kommen. Daran liegt unsere Hoffnung. Darauf können wir bauen, dass Gott in seiner Herrlichkeit die Wüste dieser Welt in einen blühenden Garten verwandeln wird. Und darauf lohnt es sich zu warten und darauf zu hoffen. Amen.